Seit Aschermittwoch ist wieder Fastenzeit. In den 7 Wochen bis Ostern verzichten viele Menschen auf Dinge wie Süßigkeiten oder Alkohol. Was bringt Alkoholverzicht eigentlich und wie gefährlich ist Alkohol? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen hier bei Alpha und Omega. Herzlich willkommen. Bei mir im Studio ist die Journalistin Nathalie Stüben. Sie war alkoholabhängig und trank regelmäßig bis zum Blackout. Nach außen hin war sie immer gepflegt und beruflich erfolgreich. Ein Doppelleben, das ihr die letzte Kraft raubte. Seit 2016 trinkt sie keine Tropfen Alkohol mehr und gilt heute als Vorreiterin der sogenannten Nüchternheitsbewegung in Deutschland. Professor Dr. Falk Kiefer ist ärztlicher Direktor bei der Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Zusätzlich leitet er den Lehrstuhl zum Thema Sucht an der Uni Heidelberg. Dabei beschäftigt ihn besonders, wie Sucht überhaupt zustande kommt. Schön, dass Sie da sind.
Danke.
Frau Stüben, können Sie sich rückblickend erklären, warum Sie alkoholsüchtig geworden sind?
Mittlerweile ist mir klar, dass Alkohol eine Droge ist, die aufs Hirn wirkt und die nach und nach verändert, wie unser Hirnstoffwechsel funktioniert. Als ich in dieser Alkoholabhängigkeit steckte, dachte ich aber, das sei meine Schuld. Das war sehr entlastend zu verstehen, dass das nicht meine Schuld war.
Wenn Sie so zurückblicken als Jugendliche, als junge Frau, haben Sie sich anders gefühlt, wenn Sie einen Drink in der Hand gehalten haben?
Ja klar, das ist ja allein schon durch diese Droge, das ist ja allein schon durch diese Wirkung, die der Alkohol hat, begründet. Für mich war Alkohol was Selbstverständliches. Also ich habe das in meinem Elternhaus kennengelernt, da eher auf so eine sehr kultivierte Art und Weise. Später dann in meinem Freundeskreis war das halt was Cooles, sich so richtig abzuschießen und Party zu machen. Das heißt, ja, ich habe mich anders gefühlt, wenn ich getrunken habe, aber ich habe das Trinken an sich auch nie in Frage gestellt. Das gehörte für mich einfach zum Leben dazu.
Ja. Jetzt denkt man, wenn jemand alkoholsüchtig ist, dass er jeden Morgen anfängt mit Alkohol trinken. Aber das war bei Ihnen gar nicht der Fall. Sie haben ja gar nicht jeden Tag getrunken.
Ja.
Woran genau haben Sie festgemacht, dass Sie alkoholsüchtig sind?
Das war für mich echt eine Erkenntnis, zu verstehen, dass so wie ich getrunken habe, auch eine Form von Alkoholabhängigkeit ist. Bei mir war das so, dass ich Pausen dazwischen hatte. Und wenn ich getrunken habe, dann führte das meistens zum Blackout, also zum Totalabsturz. Dann fühlte sich das an, als würde sich in meinem Kopf so ein Schalter umlegen. Und dann war ich wie auf Alkohol programmiert. Und dann wollte ich immer mehr, 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 bis ich dann tatsächlich zusammengebrochen bin, eingeschlafen bin oder es halt wirklich nichts mehr gab.
Und Sie hatten so das Gefühl, dass Sie keine Möglichkeit haben, einfach aufzuhören an dem Abend dann Alkohol zu trinken?
Ja. Und dann war alles egal. Dann war auch alles egal, was ich mir vorgenommen hatte. Es war egal. Es war nur noch Alkohol wichtig tatsächlich. Und gemerkt, dass das wirklich ein Problem ist für mich, habe ich, als ich mir immer häufiger Trinkregeln aufgestellt habe, um normal zu trinken und immer wieder feststellen musste, so eine Trinkregel funktioniert vielleicht mal ein paar Tage, vielleicht sogar mal ein paar Wochen, aber auf Dauer funktioniert die nicht. Auf Dauer bin ich immer wieder in diesen Abstürzen gelandet. Und als das jahrelang sich immer wieder wiederholte, habe ich dann irgendwann erkennen müssen, ich muss ganz aufhören. So geht das nicht.
Wie sah denn so ein typischer Morgen nach so einem Absturz aus?
Ein typischer Morgen sah so aus, dass ich aufgewacht bin. Oft hatte ich noch jemanden neben mir liegen, den ich jetzt nicht unbedingt kannte. Ich hatte zumindest verdreckte, manchmal auch zerrissene Kleidung. Ich hatte neue blaue Flecke an meinen Beinen. Ich wusste manchmal nicht, wo mein Handy ist. Ich wusste manchmal nicht, wo ich bin. Und dann ging es darum, den Abend irgendwie zu rekonstruieren, was ja oft gar nicht mehr möglich war. Und dann irgendwie den Tag zu starten, irgendwie mein Leben zu starten und wieder so zu tun, als würde ich ein ganz normales Leben führen. Als wäre ich die erfolgreiche Journalistin aus gutem Hause, die Karriere macht und klar, die ein bisschen feiert, aber die alles super im Griff hat. Das ist sehr, sehr anstrengend.
Und Sie haben ja gerade gesagt, na, Sie waren nach außen hin, waren Sie erfolgreich und so weiter. Und Ihre Kollegen haben gar nichts gemerkt, außer dass Sie halt gerne feiern.
Also rückblickend betrachtet frage ich mich manchmal auch, es müsste eigentlich mal jemand gerochen haben, wenn ich verkatert zu einer Schicht gekommen bin. Aber ich war auch eine sehr bequeme Kollegin. Ich habe an Weihnachten und Silvester und Ostern gearbeitet, wenn keiner arbeiten wollte. Ich habe noch eine Schicht drangehängt, wenn sie keinen für die Doppelschicht gefunden haben oder für die nächste Schicht. Ich habe gute Beiträge geschrieben, produziert, aufgenommen. Das heißt, ich bin davon überzeugt, wenn man so gewisse Kriterien erfüllt, dann gucken Leute nicht so genau hin. Und wenn es jemand bemerkt haben sollte, dann war es sicherlich auch eine Riesenhürde, jemanden anzusprechen. Ne?
Wie wichtig war Ihnen denn Ihr Image nach außen?
Super wichtig. Also zunächst einmal, weil das ja total wichtig war, dass mir keiner auf die Schliche kommt. Und das war für mich auch so die letzte Verbindung rein in die Gesellschaft, zu der ich auch damals unbedingt gehören wollte. Das heißt, für mich war diese Arbeit nicht nur ein Beweis für mich, dass ich ja eigentlich kein Problem habe, weil ich ja bei der Arbeit noch so toll funktionierte, sondern auch so das letzte Bindeglied hinein in diese Gesellschaft, weil innerlich lag mein Leben bereits in Trümmern, privat ging es auch immer stärker in eine Richtung, dass ich mich komplett zurückgezogen habe von meinen Freunden, von meinen Eltern, von meinem Bruder, weil ich halt wusste, wenn die mich sehen, also ganz zum Schluss, dann hätten die gesehen, dass was nicht stimmt.
Wie sehr war das Thema Alkohol für Sie auch mit Scham behaftet?
Das war wahnsinnig mit Scham behaftet. Vor allem, als ich dann mir eingestehen musste, dass ich ein Problem habe. Also ich habe mich sehr geschämt, weil ich mit vielen Privilegien auf diese Welt gekommen bin und mich wahnsinnig dafür geschämt habe, weil ich dachte, ich hätte das in den Sand gesetzt. Das tat echt weh. Und ich habe mich geschämt, weil ich wirklich dachte, wenn ich aufhöre zu trinken, muss ich mich ein Leben lang Alkoholikerin nennen. Und das war für mich ein Begriff, der mir so eine große Angst gemacht hat, der mich so davon abgehalten hat, früher mit dem Trinken aufzuhören. Heute weiß ich, dass man sich so nicht nennen muss. Damals wusste ich das aber nicht. Und das ist auch ein Grund, warum wir diese Bücher schreiben. Das ist der Grund für meine Öffentlichkeitsarbeit, dass ich einfach aufräume und wir jetzt aufräumen in diesem Buch mit so Irrtümern, die natürlich geschichtlich alle begründet sind, die aber einfach so nicht stimmen.
Ja, nochmal die Frage zu diesem einen Morgen im Jahr 2016, an dem Sie entschieden haben, jetzt reicht's, ich höre auf mit Alkohol trinken. Was war an diesem Morgen anders? Warum ist die Entscheidung so gefallen?
Ich frage mich das auch manchmal. Erstaunlicherweise ist es seltener als man meint, so der große Knall, der dann die große Veränderung einläutet. Dieser Morgen, an dem ich so aufgewacht bin, war ja kein besonderer Morgen. Ich bin ja immer wieder in diesem Horror aufgewacht. Ich glaube, es war einfach der eine Morgen zu viel. Es war der eine Morgen zu viel, an dem ich dachte, ich muss den Tag irgendwie überstehen und an dem ich wusste, ich will nicht mehr überstehen, ich will wieder leben. Ja.
Herr Käfer, Frau Stüben hat bis zum Schluss funktioniert, zumindest nach außen hin. Bei wie viel Prozent der Alkoholabhängigen ist das denn der Fall?
Das ist bei fast allen der Fall, weil Alkoholabhängigkeit ja ganz langsam entsteht, ganz graduell vom normalen Alltagstrinken, so wie es Menschen in ihrer Umgebung kennenlernen, dann immer ein bisschen mehr Vorliebe für die Trinksituation. Irgendwann kommt bei vielen, die zu viel trinken, der Gedanke auf, ich sollte weniger trinken, aber eigentlich mache ich es trotzdem ganz gerne. Dann, wie Nathalie Stüben beschrieben hat, auch die Idee, wenn das andere jetzt merken, dass ich zu viel trinke, sagen die mir, ich soll weniger trinken, aber eigentlich trinke ich ja noch ganz gerne. Ich möchte die Freiheit behalten, das selber zu entscheiden. Und dadurch ist das so ein ganz graduelles Abdriften in immer höheren Alkoholkonsum mit immer mehr Beeinträchtigung. Aber von Anfang an ist die Idee da, ich möchte so normal wie möglich nach außen erscheinen. Ich möchte meine Arbeit auch weitermachen. Ich möchte auch als normales Mitglied der Gesellschaft weiterhin angesehen werden. Und das ist auch als Behandler fürchterlich zu sehen, welche Kämpfe da Menschen mit sich austragen müssen, um tatsächlich noch eine Fassade aufrechterhalten zu können.
Jetzt hat Frau Stüben ja beschrieben, wie sie nicht aufhören konnte zu trinken, dass es immer bis zum Blackout sein musste. Mhm. Jetzt ist ja nicht jeder, der anfängt als Jugendliche irgendwann zu trinken, trinkt immer bis zum Blackout. Und nicht jeder, der Alkohol trinkt, ist automatisch alkoholabhängig. Also warum werden die einen süchtig und die anderen nicht?
die meisten Menschen fangen in unserer Gesellschaft ja deswegen mit Alkoholtrinken an, weil Alkohol einfach verfügbar ist und weil andere Leute es tun. Also es braucht erstmal keine Gründe, um zu trinken in unserer Gesellschaft, sondern Jugendliche werden damit groß. Alkohol gibt es überall und die Erwachsenen trinken zum Feiern, zum Entspannen, zu jeder Gelegenheit. Also probieren sie es natürlich aus und machen ihre ersten Erfahrungen damit. Und manche Jugendliche erleben diese Erfahrungen eher als positiv, entspannt. Sie sind vielleicht ein bisschen lockerer, kriegen auch positive Rückmeldungen von ihren Freunden. Und andere haben vielleicht eher negative Aspekte, dass sie sagen, ach, am nächsten Morgen, ich wollte eigentlich in der Schule gut sein oder ich wollte Sport machen und kann das jetzt nicht. Und diese graduellen Unterschiede entscheiden mit, ob man mehr oder weniger trinkt. Man kann nicht vorhersagen, wer alkoholabhängig wird oder nicht, aber die Menschen, die häufiger Trinkgelegenheiten haben und über ihr Umfeld auch häufiger ins Trinken hineinkommen, die haben einfach ein höheres Risiko, in einen höheren Konsum und irgendwann in die Abhängigkeit hineinzukommen.
Jetzt hatte Frau Stürmer auch schon das Buch angesprochen, ja, das Sie beide geschrieben haben. Da geht es um das Thema Frauen und Alkohol. Jetzt ist es ja auch so, dass Frauen mit höherem Bildungsabschluss und beruflicher Verantwortung eher gefährdet sind davon. Das überrascht erstmal, wenn man das so von außen hört. Wie erklären Sie sich das?
Ich erkläre mir das so, dass die Frauen, die beruflich erfolgreicher sind, die Speerspitze der Gleichberechtigung sind. Die sind einfach voraus anderen oder innerhalb ihrer Generation. Wir haben bei Frauen aus älteren Generationen immer noch den Stigmatisierungsaspekt in Bezug auf Alkohol. Frauen wurden kritischer betrachtet in älteren Generationen, wenn sie getrunken haben als Männer. Bei Männern war das irgendwie scheinbares Normalverhalten. Frauen mussten angeblich ein Problem haben, um zu trinken. Und deswegen wurde es kritischer betrachtet. Das hat sich zum Glück verändert. Auch die jungen Frauen trinken jetzt genauso wie junge Männer, im Durchschnitt zum Glück weniger, aber die Frauen gleichen sich an die Männer und trinken von daher mehr. Aber die moderneren Frauen, die die Chance in der Gesellschaft mitnehmen wollen, die haben früher diese Angleichung an das männliche Verhalten betrieben und da gehörte dann Alkohol auch dazu. Also ich denke, das ist ein ganz klarer Zusammenhang, dass Frauen, die in erfolgreichen Berufen sind, die moderner vielleicht sind, die auch weniger auf gesellschaftliche Konventionen geachtet haben, dass die auch früher in einen höheren Alkoholkonsum reingekommen sind, also in einen männlichen Alkoholkonsum, als das Frauen waren, die noch traditioneller orientiert waren.
Sie haben gerade auch schon die Gründe angesprochen. Alkohol ist ja überall verfügbar. Kann man sagen, dass sich die Gründe auch unterscheiden bei Männern und Frauen, warum man zum Alkohol greift?
Ja, das haben wir auch in unserem Buch untersucht und auch beschrieben. Grundsätzlich muss man sagen, Verfügbarkeit, Gelegenheit und so weiter sind die Hauptkriterien. Aber dann braucht es ja auch immer noch persönliche Aspekte bei, was hilft einem Alkohol vielleicht besonders gut. Und in den Untersuchungen zeigt sich ganz gut, dass Frauen eher so den Aspekt Stressreduktion, Stimmungsstabilisierung als positiven Aspekt des Alkoholtrinkens erfahren und Männer eher tendenziell, um partyfähig zu sein, um sozial kontaktfähig zu sein, trinken. Also das sind Nuancen, die sich unterscheiden. Es kommt beides bei beiden vor, aber daran kann man schon festmachen, was ist der primäre erwünschte Alkoholeffekt, warum man Alkohol trinkt. Am Ende, wenn man abhängig ist, ist es eigentlich egal, warum man angefangen hat, aber am Anfang des Trinkens spielt das natürlich auch eine große Rolle.
Können Sie rekonstruieren, was Ihre Hauptgründe waren?
Ich wollte dazugehören und mir gefiel dieses Image von dem Mädchen aus gutem Hause und guten Noten, das alle unter den Tisch trinkt. Das hat mir Anerkennung gebracht. Ich habe hinterher auch getrunken, wenn ich gelobt wurde, erstaunlicherweise. Das war so ein Auslöser bei mir.
Warum?
Tja, warum? Vielleicht, weil ich nicht so richtig wusste, mit wem ich es teilen soll, wohin mit diesen Gefühlen. Also das war interessant. Als ich nüchtern geworden bin, habe ich mich ja damit auseinandergesetzt, welche Situationen können mir gefährlich werden und so. Und da habe ich das durch einen Tagebucheintrag habe ich dann entdeckt, dass das für mich einer der größten Auslöser ist, um trinken zu gehen. Also wahrscheinlich hat das diesen Belohnungsaspekt gehabt. Boah, jetzt habe ich was ganz toll gemacht. Das wird gefeiert. Das ist auch etwas, das ich aus meinem Elternhaus kannte. Wow, du hast Abitur. Dann machen wir eine Flasche Champagner auf. Oh, du hattest eine tolle Theateraufführung. Da stoßen wir drauf an. Ja, das kann gut sein, dass ich das da so gelernt habe. Genau, Belohnung. Aber ganz am Anfang ging es um diese Form von Zugehörigkeit. Ich hatte jetzt nie das Problem, dass ich wenig selbstsicher war oder so. Das ist ja für viele auch ein Grund, um zu trinken, um ein bisschen lockerer zu sein oder so. Das war das jetzt bei mir nicht.
Wie schädlich ist denn eigentlich Alkohol für den Körper? Also viele sagen ja, naja, dieses eine Gläschen, ne, das schadet mir nicht. Und unterscheidet sich das auch bei Männern und Frauen?
Alkohol ist sehr schädlich für den Körper, weil er zytotoxisch ist. Der greift alle Zellen im Körper an, auch die DNA, und beeinträchtigt zum Beispiel das Nervensystem, das Stresshormonsystem, ist krebserregend, das Herz-Kreislauf-System wird beeinträchtigt. Die kognitive Funktionsfähigkeit merkt man natürlich beim Trinken, aber auch langfristige Effekte auf Wachheit, Klarheit, emotionale Stimmung. Also Alkohol ist auch unter den Drogen, die viele Drogen wirken sehr speziell auf einen Rezeptor wie die Opiate oder Amphetamine. Alkohol geht in alle Zellmembranen rein, in den ganzen Körper rein und verbreitet da seine toxischen Effekte. Und bei den Krankheitsbildern wissen wir schon lange, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind hoch assoziiert mit Alkoholkonsum, aber auch Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Brustkrebs, hat eine hohe Assoziation mit Alkoholkonsum. Was aber auch im Alltag weit unterhalb den medizinischen Diagnosen eine Rolle spielt, ist, dass Alkohol einfach die Leistungsfähigkeit reduziert, das Immunsystem beeinträchtigt, vor allem auch den Schlaf beeinträchtigt. Und das allein ist eine Auswirkung, die viele Menschen in ihrem Alltagsleben beeinträchtigt. Man ist eher betäubt, nicht ausgeschlafen, man ist nicht mehr stressresistent, man ist nicht mehr aktiv, man nimmt Körpergewicht zu, man ist unzufrieden mit sich und seinem Aussehen und trinkt vielleicht deswegen dann auch wieder, um das nicht so wahrzunehmen. Also das sind auch Teufelskreise, die sich über die Gesundheit da formieren.
Es hört sich total schrecklich an, was Sie sagen.
Ja.
Will das überhaupt jemand hören? Also Alkohol ist ja total normal. Also es gibt ja kein Fest, wo es keinen Alkohol gibt.
Es gibt jetzt zum Glück mehr und mehr junge Menschen, die das hören wollen, die gesundheitsbewusst sind, die damit aufwachsen, sich zu fragen, was will ich eigentlich essen? Will ich mich gesund ernähren? Wie will ich eigentlich aussehen? Ich mache Sport, um gut auszusehen, um mich fit zu fühlen. Diese jungen Menschen achten da tatsächlich drauf. Das Problem bei Menschen, jetzt zum Beispiel meiner Generation, ist, dass sie in einer Gesellschaft groß geworden sind, wo alle immer getrunken haben. Sie gelernt haben, Alkohol gehört einfach zu jedem Fest dazu, zu jeder Feier dazu, zur Entspannung dazu. Und wenn man das über 10, 20, 30 Jahre lang gelernt hat, ist es ganz schwer, das wieder zu verlernen. Und wenn dann irgendeine Institution oder der Staat oder gar die Politik kommt und sagt, wir müssen hier den Alkohol weniger machen, dann ist großer Aufstand nachvollziehbar, weil viele Menschen ihr ganzes Leben und ihre ganzen Schwerpunkte im Leben ändern müssten. Also die Strategie ist von daher auch ganz wichtig, die Veränderungsschritte langsam zu machen und den Fokus auch auf die junge Generation zu machen, weil niemandem, der nicht angefangen hat zu trinken, fehlt Alkohol. Ja. Der Alkoholwunsch entsteht erst durch das Alkoholtrinken.
Mhm. Und was die Leute hören wollen, und darauf haben wir im Buch auch sehr, sehr, sehr viele Seiten verwendet, ist, was verbessert sich denn alles? Mhm. Wer kann ich sein? Wie kann ich sein, wenn ich das lasse? Wie viel besser geht es mir tatsächlich in meinem Leben, wenn ich ganz da bin, wenn ich klar bin, wenn ich mal Spannung aushalten kann, wenn ich eine Meinung vertreten kann, wenn ich überhaupt die Energie habe, mir meine Meinung zu bilden, wenn ich Energie habe für die Menschen und die Projekte und die Beziehungen, die mir wichtig sind. Das ist so ein riesengroßer Gewinn. Das heißt, natürlich können wir über die ganzen Krankheiten reden und das ist auch total wichtig und total hilfreich, das zu wissen. Aber was in der Kommunikation lange zu kurz kam, ist dieser riesengroße Gewinn, diese Riesenchance, die darin besteht, nicht mehr zu trinken bzw. nüchtern zu werden.
Wie schwer ist Ihnen das denn gefallen, einfach aufzuhören von einem Tag auf den anderen?
Es ist mir leichter gefallen, als ich dachte. Also ich dachte, es würde ein einziger Kampf, eine Qual und vor allem ein lebenslanger Kampf. Und ich war überrascht, wie schnell vieles besser wurde. Also ich habe wahnsinnig viel geschlafen, ich habe auch wahnsinnig viel geweint am Anfang und ich habe mir auch Strategien gebaut, um im Alltag bestehen zu können und nicht andauernd dieses Verlangen zu spüren. Aber ich habe dann gemerkt, wie ich geistig plötzlich ganz da war. Ich habe gemerkt, wie gut mein Kopf plötzlich funktionierte, wie so mein Bewegungsdrang zurückkam, wie ich plötzlich die Sonne in meinem Gesicht genossen habe. Also diese kleinen Glücksmomente kamen zurück und ich kam so langsam wieder bei mir an. Und das habe ich als echt überraschend toll empfunden. Und das zieht sich, ich bin jetzt bald 9 Jahre nüchtern. Ich betrachte das immer noch als die beste Entscheidung meines Lebens, nüchtern geworden zu sein.
Sie haben das ja ganz ohne Hilfe geschafft, also ohne Beratungsstellen, ohne Klinik, ohne irgendwas. Ist es das, was Sie auch raten oder sagen, das kann jeder auch für sich selbst schaffen? Oder ab welchem Punkt sagen Sie, man muss sich Hilfe holen?
Also wichtig ist das Beispiel, dass man in bestimmten Stadien, früheren Stadien der Abhängigkeit, aber auch relativ weit, noch sehr viel alleine oder mit Unterstützung von Interventionen, die es im Internet gibt oder mit Informationen oder auch Suchtberatungsstellen und so weiter kommen kann. Viele Menschen haben so eine Hürde im Kopf und sagen, wenn ich mich jetzt oute als jemand mit einem Alkoholproblem, dann muss ich in die Klinik, Entzugsbehandlung, nie wieder trinken. Und das führt leider in Deutschland dazu, dass 90% der Alkoholabhängigen überhaupt in keine Behandlung hineinkommen, weil sie Sorge haben, na, so schlimm wie bei den anderen ist es bei mir gar nicht. Und wenn dann mit dem Hammer therapiert wird und ich nie wieder was darf, dann will ich nicht. Wichtig ist, das ist eine Erkrankung, die entsteht ganz graduell von problematischer Trinken zu noch problematischer Trinken und dementsprechend müssen die Interventionen auch angepasst werden. Also es ist schon mal ein wichtiger Schritt überhaupt, sich klar zu machen, trinke ich vielleicht mehr, als ich mir das vornehme? Hat mein Trinken für mich negative Konsequenzen, die mich dazu führen, dass der Wunsch entsteht, weniger zu trinken und dann mal ein Trinktagebuch zu führen. Einfach mal zu gucken, wie viel trinke ich denn über einen Monat tatsächlich, um sich das genau anzugucken, sich zu überlegen, ist das das, was ich will oder ist das mehr? Und wenn man sich dann vornimmt, ich möchte weniger trinken, kann man sich ja selbst einen Vorsatz bilden. Nächste Woche trinke ich nur einen halben Liter Wein oder einen Liter oder was auch immer und guckt, ob man sich daran halten kann. Mhm. Und das ist schon eine ganz wichtige Intervention, die einem helfen kann, solange die Kontrolle noch nicht ganz verloren ist, die Kontrolle zurückzugewinnen oder aber zu sehen, es ist aus dem Ruder gelaufen und ich muss mir tatsächlich Hilfe holen. Also es gibt keine einfache Regel, weil man Hilfe braucht. Vielleicht Entzugserscheinungen, wenn man morgens aufwacht und zittrig ist. Dann braucht man eine stationäre Behandlung, eine Entzugsbehandlung. Aber auch da ist auch nochmal wichtig zu wissen, 90% der Alkoholabhängigen in Deutschland haben keine Entzugserscheinung. Mhm. Und viele denken, solange ich sowas nicht habe, habe ich kein Problem. Daran hängt es überhaupt nicht.
Ja, das ist tatsächlich der Knackpunkt. Auch diese Frage, wann ist denn genau jemand alkoholabhängig? Mhm. Gerade jetzt in der Fastenzeit verzichten ja viele auch auf Alkohol. Es gibt ja auch so Trends auf Social Media, die nennen sich dann Dry January oder Sober Oktober, dass man eben im Januar, im Oktober nichts trinkt. Sie haben während Ihrer Zeit der Abhängigkeit auch Pausen gemacht. Wie passt das, die Pausen mit der Alkoholabhängigkeit zusammen?
Das passt ziemlich gut zusammen. Ich finde aber eben auch interessant, bevor wir eine Diagnose stellen, beginnt ja schon problematisches Trinkverhalten. Da gibt es ja schon so Alarmsignale, die darauf hindeuten, dass wir uns in einen kritischen Bereich bewegen. Und das ist zum Beispiel sowas wie, ich vergleiche meinen Konsum, ich google, wie viel Alkohol noch gesund, ab wann Alkohol schädlich. Ich finde immer wieder Ausreden, wenn meine innere Stimme mir so sagt, boah, eigentlich ist doch zu viel und ein bisschen zu häufig, dass ich dann Ausreden finde wie, naja gut, aber hier Thomas trinkt noch deutlich mehr als ich. Außerdem gehe ich zum Sport und ernähre mich gesund und die Kinder sind gut in der Schule. Ich kann ja kein Alkoholproblem haben. Und diese Alkoholpausen, um sich zu beweisen, dass man kein Problem hat und in Klammern sich dann sehr darauf freuen, dass diese Pause wieder endet, ist auch ein klassisches Alarmzeichen. Mhm. Und dafür zu sensibilisieren, das geht ja auch auf das zurück, was Falk gerade sagte, dass es eine graduelle Entwicklung ist. Und Alkohol immer präsenter wird in den Gedanken, immer präsenter wird im Leben. Das ist, glaube ich, auch hilfreich, damit Menschen erkennen können, okay, lange bevor irgendein Arzt oder eine Therapeutin mir eine Abhängigkeit diagnostiziert, zieht es meine Lebensqualität auch schon ganz schön stark runter. Ja. Und das ist auch noch ein Aspekt, den er eben angesprochen hatte, wie ich fand enorm, wie stark es auf die Psyche auch geht, wie traurig das macht, wie ängstlich das macht. Das wusste ich zum Beispiel lange nicht. Ich dachte, ja gut, ich kann abhängig werden und eine Leberzirrhose bekommen. Aber wie stark mich das psychisch destabilisiert hat, der Alkohol, das habe ich erst gemerkt, als ich nüchtern geworden bin.
Sie sagen, also wenn es einem schwerfällt, auch die 7 Wochen während der Fastenzeit die Pause zu machen, das könnte schon ein Anzeichen einer Sucht sein. Ist es dann, kann man denn sagen, dass es überhaupt was bringt für den Körper, wenn man mal ein paar Wochen im Monat, 7 Wochen lang gar keinen Alkohol trinkt?
Das bringt in allen Stadien des Trinkens etwas. Auch wenn man wenig trinkt, ist es mal eine gute Erfahrung. Schon allein, wie sich der Schlaf vielleicht stabilisieren kann und besser wird und man erholter ist. Wenn man mehr trinkt, ist es ein ganz guter Test, einfach die Erfahrung zu machen, fällt es mir denn schwer? Das Normalverhalten ist ja, man entscheidet sich, zum Beispiel heute Abend trinke ich Alkohol. Je mehr das mit dem Trinken zur Gewohnheit wird und auch aus dem Ruder läuft, umso mehr muss man sich entscheiden, ich trinke heute Abend keinen Alkohol. Und das ist schon ein kritischer Zeitpunkt. Ne? Mhm. Und wenn man sich einfach vornimmt, ich trinke jetzt mal 7 Wochen keinen Alkohol und kämpft dann jeden Tag mit sich, dann ist das eine wirklich gute Selbsterkenntnis, zu sehen, wie sich Alkohol in das Leben hineingewebt hat. Wie schwer es einem doch fällt, einen Abend rumzukriegen oder eine Party rumzukriegen oder sich mit Freunden zu treffen, ohne zu zu trinken. Und diese Erkenntnis kann zu einer Veränderungsmotivation führen, dass man sich fragt, was passiert da eigentlich in meinem Kopf? Solange man einfach weiter trinkt, die meisten trinken ja ungefähr so viel wie die Leute in ihrer Umgebung. Die Umgebung passt sich immer auch ein bisschen an den Trinkstil an. Solange kann man sich auch immer sagen, das ist ja kein Problem. Erst wenn man mal sagt, ich weiß, dass es nicht gesund ist und auch wenig trinken ist nicht gesund. Ich mache mal was für mich, ich will mal gucken, ich teste mal meine Freiheiten aus, ich teste mal aus, wie schwer es mir fällt. Die Erfahrung kann man machen und die positiven Konsequenzen, was Nathalie eben gesagt hat, sind ja auch wichtig. Man merkt ja sofort, dass sich was verändert, dass die Stimmung besser wird, dass die Aktivität besser wird. Nach ein paar Tagen sieht man schon besser aus, ist sportlicher. Viele Menschen kriegen auch positive Rückmeldungen aus der nicht trinkenden Umgebung. Und ich glaube, die Erfahrung kann man nur machen, wenn man sich sowas mal vornimmt. Und deswegen sind diese gesellschaftlich jetzt etablierten Abstinenzzeiten oder Veränderungszeiten einfach eine Chance, das auszuprobieren. Da
plädieren Sie sehr dafür.
Ja.
Als Sie aufgehört haben, Alkohol zu trinken, haben Sie ja relativ bald mit einem Podcast gestartet. Sie haben ein erstes Buch geschrieben. Jetzt haben Sie vorher ja gesagt, dass Sie sich für den Alkohol auch geschämt haben, für diese Abhängigkeit. Und dann sind Sie genau mit diesem Thema Alkoholsucht an die Öffentlichkeit gegangen. Wie schwer war das für Sie?
Also das hat 3 Jahre gedauert, bis ich das gemacht habe. Das hat 3 Jahre innere Arbeit gedauert und in diesen 3 Jahren ist die Überzeugung in mir gereift, dass ich mit meinem Gesicht darüber sprechen möchte, weil nämlich dieses, ich schäme mich so sehr dafür, abhängig geworden zu sein, auch dazu führt, dass sich viele Leidensgeschichten einfach verlängern. Wenn das bei mir sowas gewesen wäre wie ein gebrochenes Bein, hätte ich mir viel schneller Hilfe gesucht. Dann hätte ich die letzten Jahre nicht so verbringen müssen. Und das müssen wir ändern. Und das bekommen wir hin, indem Menschen wie ich darüber sprechen, indem Menschen wie Falk darüber sprechen, jetzt als Suchtmediziner, aber indem vor allem auch Betroffene sich hinstellen und sagen, hey, ich sehe nicht aus wie die, von der du vielleicht dachtest, dass Alkoholabhängige aussehen. Ich habe aufgehört zu trinken und mein Leben ist so viel besser geworden. Und deswegen war mir das ein Anliegen.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Geschichte so offen erzählt haben, dass Sie beide da waren. Was bringt Alkoholverzicht? Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Sie können die Sendung auch als Podcast nachhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.